bei dir. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht, immer eine neue Woche und ich bin sehr gespannt, ob ich das heute allein hinbringe. Schwicker hat nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich werde mein Bestes geben. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes in der DL, in der DL2, in den internationalen Ligen, bei den Frauen, Paralympics und. Fangen wir mit der DL an und ja, das Top ist doch jetzt mit diesem Abschied, oder? TJ Trevelyan. Muss man mit einer schönen Story anfangen. Tor in seinem letzten Spiel für die Augsburger Panther. 562 Partien hat er gemacht. Trifft dann noch einmal im letzten Spiel eben der Rekordtorschütze der Augsburger Panther. Bekommt eine Choreo, ein Banner. Spieler gehen, Legenden bleiben, absoluter Publikumsliebling. Und dann gibt's auch noch die Umarmung nach dem Spiel von den ehemaligen Mitspielern Matt White und Spencer Mahacek, die ja mit Wolfsburg da in Augsburg zu Gast waren. Also TJ Trevelyan hört auf, soll aber ja dem Augsburger Eishockey in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Und natürlich wird die 24 nicht mehr vergeben. Und die wird dann in der nächsten Saison auch feierlich unter das Hallendach des Kurt-Frenzel-Stadions gezogen. 15 Jahre. Er hat 562 Spiele gemacht, sind 37 pro Saison, wenn man das mal umrechnet. Auch nicht viele in den Playoffs gemacht, aber auch in der Hauptrunde eigentlich, ja, könnte er da auf 52 kommen. Das heißt, das zeigt auch nochmal sehr, sehr viele Verletzungen, aber immer wieder zurückgekommen, zurückgekämpft und natürlich auch dafür so geschätzt von den Fans. Top natürlich auch die Eisbären Berlin. Der deutsche Meister macht den 6. Platz klar. 5 Siege in Serie jetzt zuletzt. Erst in Dresden und in Nürnberg. Ja, okay, aber dann jetzt zuletzt gegen die Spitzenteams Köln 1-0 auswärts und am letzten Wochenende Mannheim 4-2 daheim und München 5-1 daheim. Und jetzt geht's im Viertelfinale gegen Straubing, das Berlin ja in den letzten beiden Jahren jeweils mit 4-1 geschlagen hat. Vergangene Saison im Viertelfinale, davor im Halbfinale. Und ich sag's mal so, große Außenseiter sind die Eisbären Berlin dafür dabei nicht. Vor allem, weil sie eben so in dieses Viertelfinale reingehen. Und auf der anderen Seite die Straubing Tigers. Und das ist dann ein Flop, zumindest das letzte Wochenende. Straubing verliert beide Spiele an diesem Wochenende. Nach 9 Siegen in Serie, DL-Rekord für die Tigers. Und jetzt 1-10 in München und dann 3-6 gegen Köln. Klar, das sind zwei starke Teams, aber 1-10, das ist schon eine richtige Klatsche nochmal gewesen. Damit am letzten Spieltag mit diesem 3-6 gegen Köln den 2. Platz und die Champions Hockey League Quali abgegeben an Mannheim. Und ja, es geht eben wieder gegen Berlin. Da haben die Straubing Tigers eine positive Bilanz in der Hauptrunde. Aber schauen wir mal auf die anderen schon feststehenden Viertelfinalisten. Gegen Köln hat Straubing alle 4 Spiele verloren. Gegen Mannheim, okay, 2-2. Gegen München die Bilanz 1-3. Da haben sie nur das erste gewonnen und seitdem 3 Niederlagen mit 21 Gegentoren, also 7 im Schnitt. Gegen Ingolstadt eine Bilanz von 1-3 und eben gegen Berlin jetzt Gegner im Viertelfinale eine Bilanz von 3-1. Aber da müssen wir so ein bisschen auch drauf schauen auf die Bilanzen gegen die absoluten Top-Teams. Denn ja, Straubing, Viertelfinale, auch Halbfinale immer mal drin gewesen jetzt die letzten Jahre. Aber ja, geht da noch mehr? Das ist dann die große Frage und das beantwortet sich dann vielleicht schon jetzt im Viertelfinale gegen Berlin. Gehen wir wieder zu den Tops in der DL und da ist natürlich die Alemannen dabei, weil sie sich die Champions Hockey League gesichert haben und vor allem, weil Tom Kühnhakel rechtzeitig zu den Playoffs wieder zurück ist. Also natürlich ein wichtiger Mann dann jetzt für die entscheidende Phase der Saison. Man muss sagen, dass Mannheim eben auch 2-4 gegen Berlin verloren hat auswärts, aber dann eben das letzte Spiel gewonnen und davon profitiert, dass die Straubing Tigers beide Spiele am Wochenende eben verloren haben. Ebenfalls ein Flop wie Straubing, ein anderes bayerisches Team, muss man sagen, der RC Ingolstadt. Seit der Olympiapause in den 8 Spielen 3 Siege und 5 Niederlagen, 30 Gegentore, also fast 4 pro Spiel in diesen 8 Partien. Und jetzt am Sonntag 3-5 in Iserlohn. Nico Pertuch, DL-Debüt, aber schon ganz schön alleine gelassen. Die spielen jetzt im Viertelfinale gegen München. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt eine Münchner Mannschaft, die aktuell gar nicht so schlecht drauf ist. Also mal schauen, was da der RC Ingolstadt reißen kann noch in dieser Saison. Also die hatten ja schon mal einen extremen Lauf und eine Siegesserie und extrem starke Offensive und auch eine gute Defensive. Das ist jetzt alles so in den letzten Partien ein bisschen verloren gegangen. Mal schauen, ob es dann in den Playoffs wieder zurückkehrt. Das kann ja auf jeden Fall auch sein. Aber war schon auffällig jetzt bei ein paar Teams, die dann hinten raus, entweder wenn es um gar nichts mehr gegangen ist, so hinten am Tabellenende, auch Dresden, ne? Und aber auch Mannschaften, die schon für die Playoffs qualifiziert waren und dann nur noch die Platzierung, ja, nicht mehr das allerbeste Eishockey gespielt, würde ich sagen, oder das allerkonsequenteste. Ein weiteres Top habe ich aber auch noch aus der deutschen Eishockey-Liga und da geht es um Ross Mauer, man. Also erstmal ist er von den Fans gefeiert worden für 10 Jahre Bremerhaven, 10 Jahre in der DL bei den Fishtown Penguins. Und dann an diesem letzten Hauptrundenwochenende war seine komplette Familie oder große Teile seiner Familie da aus Wisconsin. Und das ist ganz witzig, weil ich das schon am Freitag, da war ich in Nürnberg, gehört habe von einem Kollegen, der am Abend vorher essen war. Und da eben irgendwie so gesehen hat, okay, da ist irgendwie eine Großfamilie da und hat dann mitbekommen, okay, die reden Englisch, ist mit denen irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann hat die Mutter eben gesagt am Ende, hat sich herausgestellt, dass die Mutter von Ross Mauermann ist, ja, mein Sohn spielt Eishockey und da drüben ist er. Und dann war es eben Ross Mauermann und die Familie bei diesem Auswärtsspiel in Nürnberg und dann eben auch beim Heimspiel am Sonntag mit dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, haben die Fishtown Penguins dann auch gepostet, dass der Vater von Ross Mauermann dann in der Kabine die Starting Six eben verkündet hat. Und da muss man schon sagen, dass Ross selber auch angefasst war. Und das war schon auch ein schöner Moment. Also die komplette Familie Mauermann für dieses Wochenende da. Und dann bei Bremerhaven hat es für die direkte Viertelfinalqualifikation ja jetzt nicht gereicht. Sie haben aber trotzdem alle die letzten 3 Spiele gewonnen und ja auch Berlin im direkten Duell davor mal geschlagen gehabt. 17 Tore in den letzten 3 Hauptrundenspielen, also eigentlich echt ganz gut in Form, aber eben Berlin mit den 5 Siegen in Serie und dann ist Bremerhaven da nicht mehr vorbeigekommen. Schauen wir noch allgemein auf diese Liga, weil jetzt die Hauptrunde vorbei ist. So ein paar Zahlen. Topscorer Evan Barrett, 16 Tore, 49 Vorlagen, 65 Punkte. Also für Evan Barrett neuer Assist-Rekord für die Nürnberg Ice Tigers. Und da haben so Spieler wie Steven Reinprecht, wie Martin Jerenek, wie Patrick Reimer auch gespielt. Also das haben aber sonst hat sonst keiner geschafft, diese 49 Assists. Und mehr Punkte in einer Hauptrunde haben eben auch nur 2-mal Steven Reinprecht und 1-mal Martin Jirenek gemacht als Evan Barrett in dieser Saison. Die besten Torschützen der DL-Hauptrunde sind Liam Kirk und Riley Barber mit 32 Toren. Kirk hat ja zwischenzeitlich in 10 Spielen in Serie getroffen, da 16 Tore gemacht. Besser war in einer Hauptrunde für die Eisbären Berlin nur Ty Ronning, nämlich in der vergangenen Saison mit 37 Toren. Liam Kirk jetzt also mit 32 und auch in Ingolstadt diese 32 Tore von Riley Barber, die sind nur einmal übertroffen worden von Thomas Greilinger 2009, 2010, da hat er 38 Tore geschossen. Das ist also der Hauptrundenrekord für den ERC Ingolstadt. Es gibt übrigens noch einen dritten Spieler mit 30 oder mehr Toren, nämlich Vince Bellissimo in der Saison 2007, 2008. Und seid ehrlich, wenn ihr jetzt nicht Fans des ERC Ingolstadt seid, da wärt ihr nicht drauf gekommen, dass das der dritte Mann in dieser Reihe ist mit Spielern des ERC Ingolstadt. Über 30 Tore. Punktbester Verteidiger in der DL-Saison. Nick Mertinen, 20 Tore, 30 Vorlagen. Wie in der vergangenen Saison Alex Breton hat sie da geknackt, fällt also die 20-Tore-Marke bei den Verteidigern. Und das ist überhaupt erst 13 Mal passiert. Also das ist schon wieder auch eine sehr starke offensiv gesehen Saison gewesen von Nick Mertinen und auch allgemein sehr starke Saison von Nick Mertinen. Schließt also an die erste DL-Saison, die er hatte im Trikot der Straubing Tigers, als er Verteidiger des Jahres dann auch geworden ist. Und dann haben wir noch die beste Fangquote, die Janne Juvonen von den Kölner Haien gehört. 93,1%. Dazu 5 Shutouts. Das ist beides der Topwert in der DL. Ein Flop muss man auch noch ansprechen in der Scorerliste, denn der erste deutsche Spieler kommt erst auf den 10. Platz mit Alexander Blank von den Augsburger Panthern, hat 47 Punkte gemacht und für ihn natürlich eine herausragende Saison, 19 Tore, 28 Assists, 47 Punkte, das sind natürlich ja Karrierebestwerte, aber andererseits 20 Jahre lang hat es das nicht mehr gegeben, dass kein deutscher Spieler unter den 5 besten Scorern der DL war. Und auch diese 47 Punkte, die Blank gemacht hat, die wurden in den letzten 20 Jahren auch nie unterboten. Also das war der Mindestwert. Einmal Marcel Nöbis vor ein paar Jahren hatte auch 47 Punkte. Also das ist schon auffällig, dass keiner wirklich unter den absoluten Topscorern ist. Also die letzten Jahre war das natürlich jetzt Föderle in der vergangenen Saison oder dann ein paar Jahre hintereinander Marcel Nöbis. Dann hat man Patrick Reimer, der natürlich auch mal Topscorer geworden ist. Marcel Müller war da mal mit dabei. Philipp Gogula, wenn wir noch weiter zurückgehen, Robert Hock, Michi Wolf, also das hat immer mindestens einen Spieler gegeben, einen Deutschen, der dann in den Top 5 war, in dieser Saison eben nicht. Dann beginnt also die erste Playoff-Runde am Dienstagabend und natürlich schauen wir da genauer hin, dann auch auf die Playoffs. Und wer bei Steady dabei ist, steady.de/bisselhockey, bekommt zu jedem Playoff-Tag 3 Gedanken. Also wir schreiben 3 Gedanken zum Playoff-Tag, eine Zusammenfassung, was uns da aufgefallen ist. Nach jedem Playoff-Spieltag, also jetzt erste Playoff-Runde und dann Viertelfinale, Halbfinale. Finale steady.de/bisselhockey. Ab 3 € seid ihr mit dabei und so ein kleiner Tipp, 30 Tage könnt ihr das jetzt auch testen weiterhin. Also da sind die DL-Playoffs dann fast vorbei. Also vielleicht schaut ihr euch in der Zeit mal an und dann bleibt ihr natürlich mit dabei, weil die Probemitgliedschaft, die zeigt euch dann auch, dass sich das auf jeden Fall rentiert. Schauen wir in die DL2 und da ist natürlich Landshut ein Top, denn die sind in den Pre-Playoffs souverän in 2 Spielen durch. Erst 4-1, dann 7-3, wobei man schon sagen muss, dass die Landshuter nicht in beiden Spielen so klar besser waren, wie das jetzt das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Im zweiten Spiel hatte die DEG mehr Puckbesitz, hatte mehr Chancen, hatte mehr Schüsse, nämlich 43-18. Aber Landshut halt in der Offensive effizient, auch mit dem besseren Torhüter, mit Jonas Langmann, der 94,7% gehalten hat. Und ich finde dann auch hinten raus, die Düsseldorfer AEG ist dann schon auch bei den Gegenzügen logisch, wenn es dann irgendwann 5-3, 6-3, 7-3 steht, dann aber auch richtig auseinandergefallen. Top bei Landshut, was die Scorer anbelangt, Tor Immo, 2 Tore, 3 Vorlagen, Trevor Gooch, 2 Tore, 2 Vorlagen und Tobias Lindberg, 2 Tore, 1 Vorlage. Also 9 der 11 Tore beteiligt, diese 3 und da muss man auch sagen, beziehungsweise der Bernd Schwicker hat mir das auch nochmal gesagt, die sind einfach eine Klasse besser gewesen als alle anderen auf dem Eis und Trevor Gooch hat jetzt auch bis 2028 verlängert, den können sie also halten. Jetzt geht's für Landshut gegen Krefeld. Flop natürlich auf der anderen Seite dann die Düsseldorfer EG, die schlechte Form mit in die Playoffs genommen hat, beziehungsweise in die Pre-Playoffs. Wirklich sang- und klanglos ausgeschieden, keine guten Torhüterleistungen, maximal durchschnittlich, wackelige Abwehr, viel zu viel Platz für die Gegner, die Stürmer, die nicht so wirklich einen Zug zum Tor haben, die, wenn Chancen da sind, die nicht machen und ja, dann ist die erste Saison nach dem Abstieg beendet und ja, unter dem Strich mehr als enttäuschend, oder? Wenn du nicht mal die Pre-Playoffs überstehst, also na, als Absteiger nicht mal in den Top 8 dann bist in der Saison danach und ja, kann sogar froh sein, dass sie nicht in die Playdowns gegangen sind und Andreas Niederberger hat auch gesagt, das wäre fürchterlich geworden. Ich fand auch diese Rede dann von Niederberger und Ammon auf dem Eis, irgendwie Durchhalteparolen. Klar kommen dann auch die DEG-Rufe, weil die Fans natürlich versuchen, irgendwie zu ihrer Mannschaft zu stehen, aber so richtig positiv konnte es doch nicht sein. Wird auch online jetzt sicherlich von den Fans gepöbelt, auch im Stadion wird das Team sogar teilweise verhöhnt, also als die Frauen geehrt worden sind für ihre Zweitligameisterschaft, da gingen dann die und so spielt man Eishockey-Gesänge durch die Fankurve. Waren ja auch insgesamt nur 5000 Fans da jetzt bei diesem letzten Spiel und ja, sieht man auch, dass die Leute nicht mehr dran geglaubt haben, dass die Düsseldorfer AG das irgendwie rumreißen. Jetzt soll es den nächsten Umbruch geben. Mal schauen, ob es besser wird bei der DEG. Die andere Pre-Playoff-Serie, da natürlich das Top, die Lausitzer Füchse, die genauso wie Landshut in 2 Spielen durchgehen, haben sich aber schwerer getan. Im ersten Spiel erst nach Verlängerung gewonnen, im zweiten zurückgelegen und dann erst im letzten Drittel in Führung gegangen. Am Ende war es ein 6-2, also ein deutlicher Sieg, aber das sieht auch deutlicher aus, als es war. Lane Scheidel war da der überragende Mann. 4 Tore in den beiden Spielen, Hattrick im zweiten Spiel dazu, Clark Breitkreuz, 2 Tore, 1 Vorlage. Ja, und jetzt geht's gegen Kassel und es gibt das Kreuzer-Duell bei Kassel Huskies gegen Lausitzer Füchse. Daniel Kreuzer, der Manager der Kassler Huskies, gegen Christoph Kreuzer, den Trainer in Weißwasser. Natürlich gibt es dann da auf der anderen Seite auch einen Flop, nämlich Krimitschau. Und da gibt es vor allem großen Ärger über diese 5-Minuten-Strafe gegen Luis Brune, die zu den Toren zum 1-2 und 1-3 geführt haben. Haben die Fans dann Becher geworfen und die Krimitschau haben sich betrogen gefühlt. Muss man auch sagen, die Lausitzer Füchse und auch die Liga halten die Strafe für korrekt. Was ist passiert? Brune Schläger ist im Nacken von Marlon Braun gelandet, hat Blut am Ohr gegeben, war wohl keine Absicht, auch kein brutales Foul, aber man kann da schon 5 Minuten geben und dann fielen da eben 2 Gegentore und die Eispiraten haben sich dann aber beschwert, dass vorher zu viel laufen gelassen wurde und dass dann diese harte Entscheidung kommt. Andererseits muss man einfach sagen, wenn Blut mit dabei ist, dann ja, gibt es eben leichter mal auch diese Entscheidung zur großen Strafe. Es ist trotzdem natürlich unglücklich oder nervt immer, wenn eine Playoff-Serie dann durch so etwas ja entschieden beziehungsweise eher in dem Fall mitentschieden wird. Man will natürlich eigentlich eher, dass es ja diese eine Aktion dann nicht gibt und vielleicht im 5 gegen 5 oder auch im Powerplay, aber mit dieser 5-Minuten-Strafe, die natürlich dann irgendwie hängen bleibt aus dieser Serie. Trotzdem muss man auch sagen, Krimitschau hat in beiden Spielen geführt, aber jeweils den Sieg nicht nach Hause gebracht. Zu wenig auch im 5 gegen 5 getroffen. Und auch Kevin Reich hat nicht bei jedem Gegentor gut ausgesehen. Trotzdem haben die Fans gefeiert und die Fans, die Spieler auch teilweise mit Pyro übers Eis gefahren. Also dann hinten raus noch dieser Ausklang aus der Saison raus für die Eispiraten. Was ist noch top gewesen? Oder was ist top gewesen? Sind wir wieder bei den Tops in der DL2 Freiburg natürlich, weil die jetzt schon 3-0 vorne liegen und den Klassenerhalt fast perfekt gemacht haben, sind ja schon mit einer 1-0-Führung in die Serie reingegangen, weil sie eben diesen Vorsprung hatten in der Hauptrunde über 10 Punkte im Vergleich zu Kaufbeuren und haben dann jetzt 2-1 und 5-4 nach Verlängerung gewonnen im zweiten Spiel nach 0-3 Rückstand. Also die Spiele sind wirklich eng gewesen jetzt. Trotzdem ist es eine 3-0-Führung für Freiburg in der Serie. Linton McCallum, 2 Tore, 2 Vorlagen. Auf jeden Fall eine der besten Nachverpflichtungen der DL2. Ist ja Mitte Januar aus der AHL gekommen. Er hat seitdem 20 Punkte in 14 Spielen gemacht, allein 12 Tore geschossen. Fabian Ilestedt, 4 Vorlagen. Thomas Schwamberger, 2 Tore, 1 Vorlage. Die waren ebenfalls stark. Und so stehen also die Freiburger vor dem Klassenerhalt. Ich finde auf der anderen Seite Kaufbeuren, vor allem in der Chancenverwertung ist es nicht so gut, aber ich würde die noch nicht abschreiben, dann auch in der zweiten Playdown-Serie. Da geht's ja dann wieder bei 0-0 los, entweder gegen Bad Nauheim oder gegen Weiden. Und vielleicht können sie sich jetzt hinten raus in der Serie gegen Freiburg noch so ein bisschen Schwung holen. Bei Freiburg muss man sagen, dass es trotz der Freude jetzt über diese 3-0-Führung in der Playdown-Serie noch einen Gerichtsprozess gibt, weil es um ausstehende Gehälter vom gefeuerten Trainer Martin Skloukal Diskussionen gibt, beziehungsweise da eben die Frage ist, ob da die Freiburger noch was zahlen müssen. Das war also die DL2. Dann schauen wir zu den Frauen und mal nicht in die DFL, weil da geht ja erst nächste Woche die Finalserie los zwischen Memmingen und Berlin. Wir schauen in die Bezirksliga, weil Kassel da vor 1700 Fans 5-1 gegen die dritte Mannschaft aus Köln gewonnen hat. Und damit die Bezirksligameisterschaft jetzt schon klar gemacht hat, nach 14 Spielen 13 Siege, 123 zu 20 Tore, bedeutet also den Aufstieg in die Landesliga, in die dritte Liga bei den Frauen. Und das ist insgesamt sehr interessant, weil Kassel das einzige Frauenteam ist, das in die GmbH integriert ist. Es ist also gut möglich, dass sie noch weiter aufsteigen und noch weiter da in den Ligen klettern und vielleicht dann irgendwann sogar mal in der ersten Liga spielen. Jetzt also dritte Liga, kann auch natürlich passieren, dass es da einen Durchmarsch gibt und vielleicht auch dann so ein Vorzeigeprojekt. Und vielleicht machen da auch andere Teams mal mit und sehen, okay, das kann ja funktionieren. Und es kommen eben auch Fans, also 1700. Und wir reden ja auch immer drüber. Es geht ja nicht nur darum, dass das Frauen-Eishockey Sichtbarkeit bekommt, sondern vielleicht ist es auch einfach ein weiterer Markt, den man sich erschließen kann. Und wenn man schon ein DL2, vielleicht sogar irgendwann mal ein DL-Team hat in Kassel, wenn man das komplette Paket hat und die Frauen auch in der höchsten Liga, wäre doch nicht so schlecht. Ein Flop gibt's bei den Frauen allerdings auch noch, denn Marie-Philippe Poulin, die musste wieder raus mit ihrer Verletzung, also hat sie sich ja bei den Olympischen Spielen zugezogen nach diesem Check von Kaltunkova, der Tschechin, als sie raus musste und erst im Finale zurückgekommen ist und da auch klar war, okay, die war nicht bei 100%. Nicht im Finale ist sie zurückgekommen, Viertelfinale ist sie zurückgekommen, genau, gegen Deutschland, aber hat dann das Turnier durchgezogen, war nicht bei 100%. Jetzt auch bei Montreal wieder raus und das vor den Playoffs ist natürlich bitter für die Viktoria. Mal schauen, wie lange sie ausfällt. Dann schauen wir nach Europa und fangen in der Schweiz an. Schauen auch da auf die besten individuellen Leistungen. Markus Granlund aus Genf ist Topscorer. Maciej Stranski vom Hauptrundenersten HC Davos, bester Torschütze. 28 Mal hat er getroffen. In der ersten Play-In-Runde, ich nenne es mal so Play-In, ich weiß tatsächlich auch nicht, was da der offizielle Begriff ist, da haben sich aber Zug und Bern durchgesetzt. Und dann ist es ja so, da spielt er 7-8 und wer da gewinnt, das war in dem Fall Zug, die sind im Viertelfinale. Wer verliert, und das war in dem Fall Rapperswil, bekommt ja jetzt nochmal eine zweite Chance. Also spielt jetzt Rapperswil noch einmal gegen Bern um den letzten Viertelfinalplatz. Und das Viertelfinale beginnt dann am Samstag. Dominik Kahun spielt mit dem HC Lausanne gegen Genf. Und dann gab es auch noch schöne Szenen in Langnau, denn die SCL Tigers haben ihren Kapitän Harri Pessonen verabschiedet, der 7 Jahre in Langnau gespielt hat. Auf der Choreo stand dann Kitos Harry, also danke Harry, Olympiasieger und Weltmeister 2022 auch geworden, parallel zu seiner Karriere in der Schweiz. Auch 2019 war er schon Weltmeister mit Finnland. In Schweden beginnt morgen am Dienstag das Achtelfinale. Dazu die Playouts mit HV71, HV Hyttiet gegen Leksands IF. Die beginnen übermorgen. Auch da muss man auf ein paar Zahlen schauen. Topscorer Oskar Lindberg von Skellefteå, die sich ja den ersten Platz geholt haben in der Hauptrunde. Am Ende mit 67 Punkten in 52 Spielen, 30 Tore, 37 Vorlagen. Die fünftmeisten Punkte in der SHL-Geschichte. Den Rekord hält weiterhin Hakan Lob aus der Saison 82-83. 42 Tore, 76 Punkte. Zwischenzeitlich sah es ja mal so aus, als könnte Lindberg da rankommen an diese Zahlen, vielleicht sogar die 40-Tore-Marke knacken. War jetzt deutlich weniger, 30 Tore, aber 67 Punkte, also nah ran an die 70 Punkte. Und dann gibt es ja auch noch die zwei jungen Schweden. Anton Frondell ist der erste 18-Jährige mit 20 Toren seit Daniel Sedin 1998-99. Sedin hat damals 21 Tore geschossen. Das ist der eine 18-Jährige, Frondell. Und dann gibt es ja noch den anderen, der noch nicht gedraftet ist. Frondell ist schon gedraftet. Ivar Stenberg, 33 Punkte in 43 Spielen, 0,77 pro Spiel. Er hatte ja im Dezember noch eine Statistik von 24 Punkten in 25 Spielen, also fast ein Punkt pro Spiel. Seit dem 9-18 als 18-Jähriger einen halben Punkt pro Spiel in der SHL, auch nicht so schlecht, aber Daniel Sedin hält weiterhin den Rekord mit 0,84 pro Spiel. Also auch in dieser Saison 98-99, als er 20 Tore geschossen hat, in der Saison, in der er eben 18 Jahre alt war, Sedin. 42 Punkte in 50 Spielen, 0,84 pro Spiel. Stenberg jetzt mit 0,77 pro Spiel. Das ist Schweden. Weiter geht's in Finnland. Morgen am Dienstag der 60. und letzte Hauptrundenspieltag. Tappara ist schon sicher Erster und auch eine weitere Sache ist sicher. Es gibt mal wieder sogar zwei Spieler, die 70-Punkte-Marke geknackt haben. 70 Tore wäre ein bisschen viel, aber der Topscorer Benjamin Rautiainen von Tappara hat 76 Punkte in 58 Spielen gemacht. Damit der erste Spieler seit 18 Jahren, der die 70-Punkte-Marke geknackt hat. Und Joachim Blickfeld, der Däne, hat das dann auch gleich noch geschafft, ist also jetzt auch noch auf 70 Punkte gekommen. Das heißt also, die beiden, ja, schon wirklich historisch gut, fast 20 Jahre hat das keiner mehr geschafft, die 70-Punkte-Marke zu knacken in Finnland. Noch einmal, hast auch 60 Spiele, ne? Also Rautiainen steht jetzt bei 58, also hat eins verpasst, aber trotzdem hast 60 Spiele, aber dann auch 70 Punkte zu machen in so einer starken Liga, die auch teilweise defensiv geprägt ist, gute Torhüter, das ist schon eine wirklich starke Leistung. Tschechien, da beginnt übermorgen das Viertelfinale. Der HC Pardubice hat die Hauptrunde gewonnen und Topscorer ist auch einer, der in Pardubice spielt und der auch bekannt ist. Roman Červenka, 60 Punkte in 43 Spielen hat er gemacht. Im Alter von 40 Jahren zum fünften Mal Topscorer einer Profiliga in Tschechien und ja auch in der Schweiz hat er das geschafft. Also fünfmal Topscorer und dazu noch viermal Playoff-Topscorer. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz für Červenka, der haben wir auch bei den Olympischen Spielen gesehen, ja, auch im Alter noch richtig was drauf hat, auch läuferisch. Dann schauen wir noch in die Eishockey League, da läuft ja das Viertelfinale und gestern ist dann auch die Serie KAC gegen Fair war losgegangen, ein 3-0-Sieg für den KAC. Es wird ja als Best of Seven gespielt, nachdem das erste Spiel ja abgebrochen wurde, weil Jordan Murray da kollabiert ist, nachdem es da Entwarnung gegeben hat und es ihm wieder besser geht, wird die Serie, also haben wir ja gesagt, Best of Seven gespielt und der KAC führt jetzt damit 1-0 in der Serie. Dazu Salzburg, der Meister der vergangenen 4 Jahre, 0-3 zurück gegen den HC Pustertal, bedeutet also eine weitere Niederlage und es gibt einen neuen Meister da in der Eishockey League. Also die haben ja in den letzten Jahren das wirklich dominiert, auch in den Playoffs, aber sie sind knapp vor dem Ausscheiden. Graz, der erste der Hauptrunde, führt gegen Villach, den achten der Hauptrunde mit 3-0, also ein Sieg fehlt da noch, um weiterzukommen und der HCB Südtirol aus Bozen gegen Olympia Ljubljana, dann eine 2-1-Führung für Ljubljana. Dann gehen wir in die AHL bzw. in die ECHL. Lukas Reichel hat bei den Providence Bruins auch im zweiten Spiel gepunktet und zwar auch wieder mit 3 Punkten. Im dritten ist er dann ohne Punkt geblieben, aber insgesamt 5 Punkte nach den ersten 3 Spielen, also 1 Tor und 4 Vorlagen. Arno Tiefensee dagegen wieder zurück in der ECHL. Die ersten Einsätze seit November, 2 Spiele am Wochenende gemacht, beide Male nur ein Gegentor und jeweils 97% gehalten, nachdem er zwischenzeitlich auch schon in der AHL gespielt hat bei den Texas Stars. Weiter geht's mit Para-Eishockey und da haben die USA auch die Paralympics gewonnen. 6-2 im Finale gegen Kanada. Damit alle olympischen und paralympischen Goldmedaillen gehen an die USA und auch die letzten Weltmeisterschaften bei den Männern, bei den Frauen, im Para-Eishockey bei den Männern, im Para-Eishockey bei den Frauen. Also die letzten 7 Medaillen eigentlich, die letzten 7 großen Medaillen gehen alle an die USA, ob jetzt eben bei Olympia, bei den Paralympics oder eben auch bei den Weltmeisterschaften. Insgesamt hatte die USA da wirklich ein super Turnier. 5 Spiele, 5 Siege, 46-5 Tore. Dahinter dann Silber Kanada eben und Bronze China durch ein 3-2 gegen Tschechien. China hatte auch in der Gruppenphase Deutschland 2-stellig geschlagen und der beste Spieler des Turniers, Declan Farmer, 15 Tore, 11 Vorlagen, damit mit seinen 26 Punkten an mehr Toren beteiligt, als alle Nicht-Medaillenteams insgesamt gemacht haben. Tore, also Wahnsinn. Und die deutsche Mannschaft, die ist am Ende 6. geworden, hat ja das letzte Spiel dann mit 2-5 gegen Italien verloren. Aber ein Highlight war auf jeden Fall das 4-3 nach Verlängerung gegen die Slowakei und der Viererpack da, die 4 Tore von Felix Schrader. Dann schauen wir zum Abschluss auch noch in die NHL und da gibt es so Sorgen um Leon Draisaitl. Macht zwar sein 35. Saisontor gegen die Nashville Predators, aber muss verletzt raus, ist von Ozzie Wiesblatt gegen die Bande gecheckt worden, kam nochmal zurück, aber war dann schon im 2. Drittel nicht mehr auf dem Eis. Und dann zitiere ich mal den Coach Chris Knobloch, der gesagt hat, es fühlte sich nicht gut an. Er ging vom Eis, ließ sich untersuchen und hatte das Gefühl, dass er weiterspielen könnte. Das medizinische Team hat ihn untersucht und war damit einverstanden, dass er es versucht. Er ging aufs Eis und fühlte sich einfach nicht ganz wohl. Die Tatsache, dass das medizinische Team sagte, es sehe nicht allzu schlimm aus und es keine unmittelbaren Warnsignale gebe, lässt mich vermuten, dass es keine wirklich lange Verletzung sein dürfte. Es könnte eine kleine Pause geben, aber das werden wir später herausfinden. So viel vom Oilers-Coach zum Gesundheitszustand von Leon Draisaitl. Hoffen wir natürlich das Beste, dass er dann bald wieder spielen kann. Das ist für Austin Matthews eine Hoffnung, die zerschlagen wurde, denn er fällt mit dem Innenbandriss für die komplette Saison aus, nach diesem Check von Radko Gudas. Innenband gerissen im Knie, dazu eine Prellung im Oberschenkel. Gudas ist ja 5 Spiele gesperrt worden. Vielleicht nochmal zu diesem Check. Also ist natürlich jetzt erstens sehr, sehr bitter, dass Gudas bei den Olympischen Spielen Crosby rausgecheckt hatte. Wobei ich sagen muss, das war da sehr, sehr unglücklich, weil sich Crosbys Bein ja unter dem Oberkörper verfangen hat. Logisch ist er da Gudas auch auf den harten Körperkontakt gegangen, aber für die Verletzung konnte er jetzt nicht so viel. Also den Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft, jetzt Kapitän der USA und natürlich auch der Toronto Maple Leafs raus. Und ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt in den 10 Minuten Eishockey. Ich finde, das ist auch eine unglückliche Situation, weil Gudas mit dem Schläger nach vorne fährt. Klar streckt er das Knie nach vorne und klar muss er auch dafür bestraft werden. Und klar ist es auch ein Kniecheck, aber dass da so viel dann kaputt ist bei Austin Matthews, ist einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Matthews hat ja diesen kleinen Schlenker dann gemacht und in dem Fall, in dem Moment trifft ihn dann Gudas am Knie. Natürlich ein Foul, auch die Sperre ist okay, aber ich finde, in dem Moment hat es Gudas jetzt mit dieser Aktion nicht nur auf eine Verletzung angelegt irgendwie bei Matthews, sondern das war sehr, sehr unglücklich, meiner Meinung nach. Schläger nach vorne, gleitet, klar, nimmt das Knie nach vorne, aber wollte eigentlich die Situation mit dem Schläger verteidigen. Dann ist natürlich die Frage, zieht er das Knie zurück oder versucht er irgendwie Matthews auszuweichen? Kann ich nicht beantworten. Ich finde trotzdem die Einstellungen, die ich gesehen habe, und ich habe mir ein paar angeschaut, das ist einfach sehr, sehr unglücklich, weil Matthews dann eben um dieses Knie rumdängeln will und genau in dem Moment der Zusammenprall kommt, wo sein Bein eben nicht stabil ist. Und deswegen jetzt, ja, diese Verletzung, sehr, sehr bitter für Matthews, für die Toronto Maple Leafs an der Stelle. Gute Besserung. Es gibt aber auch noch zwei Tops aus der NHL und das eine ist, dass Sanchi Kopitar der neue Rekordscorer der Los Angeles Kings ist, da Marcel Dion abgelöst hat. Die meisten Spiele für die Kings hat er schon gemacht gehabt. Die meisten Saisons als Kapitän mit 10 hat er auch einige weitere Rekorde und natürlich zweimal Stanley Cup Sieger geworden mit den LA Kings und auch zweimal die Selke Trophy gewonnen als bester Defensivstürmer. Sanchi Kopitar wird seine Karriere ja nach dieser Saison beenden. Und Wes McCauley hat sein 1500. Spiel in der NHL gepfiffen. Ein Jubiläum, das satt ist, finde ich. Ja, in der Saison 82 Spielen plus Playoffs, klar. Aber dann, also wie lange du dann bei 1500 auf dem höchsten Niveau pfeifen musst, das ist schon richtig stark. Wes McCauley, der natürlich bekannt ist für seine sehr ausufernden und vielleicht so ein bisschen selbstdarstellerischen Ansagen auch am Mikrofon. Aber das ist einfach so jetzt aktuell sein Ding, das er hat, das er gefunden hat, aber eben auch lange ein sehr guter Schiedsrichter in der NHL 1500. Spiel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Und ich sage, bis morgen. Da geht's schon weiter mit den 10 Minuten Eishockey. Die, die dabei sind, können sich darauf freuen. Die, die nicht dabei sind, gehen auf steady.de/bisselhockey und kommen in die Bissl Hockey-Fankurve. Jetzt.